Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die zwei Löwen der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Peterchen, alles klar?
Zwei Löwen auf meiner linken Brust, aber selbstverständlich ist alles klar.
Ja? Ist das so selbstverständlich?
Ja klar, sicher, immer. Solange Podcast-Time ist, ist alles super.
Das stimmt, ne? Ja. Das ist die schönste Arbeit, die man haben kann.
Mit Sicherheit.
Ja.
Können andere nur von träumen.
Genau, wenn ihr diese Arbeit unterstützen möchtet, dann schließt doch ein Patreon-Abo ab.
Sehr elegant eingefügt.
Ja, man kann auch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Also wir machen ja häufig Werbung für andere Sachen, für andere Filme, für andere Kanäle. Wir können ja auch mal für uns ein bisschen Werbung machen, was wir sonst nie tun.
Zumindest selten.
Ja, schön. Sollen wir ein bisschen über Filme sprechen diesmal?
Überredet.
Pass auf, sagt dir der Film You People etwas?
Ja, da habe ich mich nicht getraut reinzuschauen. Ich weiß, dass Eddie Murphy mitspielt. Nee, ist das Eddie Murphy?
Das ist Eddie Murphy, ja.
Okay, und der mal fett war.
Der immer mal wieder.
Jonah Hill.
Der Meister des Jojo-Effekts. Vollkommen richtig, Jonah Hill, der Sohn von Terence Hill.
Genau.
Das weiß man.
Die sind ja auch verwandt mit Walter Hill.
Und mit Grant Hill. Das ist tatsächlich so.
Ja.
Ja, den hast du dich nicht getraut anzugucken. Warum? Zu viele Juden und Schwarze in dem Film, oder?
Ist der Hill Jude?
Ernsthaft? Ist das eine ernsthafte Frage?
Ja, ich habe keine Ahnung von sowas.
Du hast keine Ahnung von sowas.
Ich weiß, dass Eddie Murphy schwarz ist, ne? Aber ich weiß nicht, dass Jonah Hill Jude ist. Von daher, um deine Frage zu beantworten, nein. Aber Jonah Hills Humor ist nicht meiner, deshalb hat mich das nicht wirklich interessiert.
Okay, du hast auch nicht den Trailer dazu gesehen, ja?
Nicht, dass ich wüsste.
Okay, es ist ein Netflix-Film und es geht eben um so Stereotypen, jüdisch sein, schwarz sein, also Jewish Community, Black Community in USA. Denn es ist so, dass der Jonah Hill in dem Film heißt, der Ezra, der hat so eine sehr, wie heißt, orthodoxe, eine sehr gläubige Familie, also denen ist das Judensein wichtig. Seine Eltern sind hier der von X-Files, Dave Duchovny und die Julia Louis-Dreyfus.
Ja, die da weiß ich, oder?
Elaine.
Ja.
Ja, natürlich.
Ja.
Und er bundelt dann mit der Amira, heißt sie, glaube ich, gespielt von Lauren London, an und sie ist eine Schwarze. Die hat ganz strenge, also vor allem der Vater ist sehr streng, das ist der Akbar, der gespielt von Eddie Murphy, der ist halt so ein ganz strenggläubiger Muslim.
Oh.
Und dann prallen da eben so zwei Welten aufeinander, zwei gänzlich verschiedene Kulturen, Culture Clash sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich so eine Sache, die gerade in den USA, also was diese zwei Communities angeht, natürlich ein Thema ist.
Brisantes Thema.
Ja, wir in Deutschland haben das dann eher so oder hatten das halt vor ein paar Jahren, war das dann eher so mit Türken, ne? So mit Einwanderern, dann auf einmal bringt die Tochter einen Einwanderer als Freund mit, jetzt Italiener, Türke, Portugiese, was auch immer. Und in USA kommt das wohl häufig vor, hat man auf jeden Fall jetzt mal zum Thema gemacht. Der Trailer sah eigentlich ganz nett, ganz witzig aus und ich habe halt Eddie Murphy gesehen. Eddie! Und hab gedacht so, ja geil, ich mag Eddie Murphy, du magst ihn ja auch.
Ja.
Und als so ein bisschen hier der böse Vater, macht so ein bisschen so den Robert De Niro aus hier Meet the Parents und so.
Ja, cool.
Wird bestimmt lustig.
Ja.
Boah, habe ich mich gequält.
Wie lange?
Habe ich mich gequält. Ja, die Frage ist, wie lange, weil du weißt ja schon, das habe ich dir privat schon gesteckt. Es kommt nicht häufig vor, dass ich einen Film abbreche.
Hm.
Aber ich habe es nicht ausgehalten. Der Film geht knapp 2 Stunden.
Ja.
Und ich habe, glaube ich, nach dem Basketballspiel, das dürfte so eine Stunde sein, also so knapp nach der Hälfte habe ich abgebrochen. Weil also weder meine Verlobte noch ich da irgendein Interesse hatten. Es war nicht lustig.
Okay, nach dem Basketballspiel im Film.
Ja,
eine
ja.
Szene. Okay.
Genau. Es ist dann so, dass die gegenseitig sich dann den Eltern vorstellen und so weiter. Und dann gibt es irgendwann auch dieses obligatorische Essen mit allen zusammen. Und dann geht es natürlich darum, wer hat am meisten gelitten, die Schwarzen oder die Juden hin und her. Und es ist halt sehr, sehr unangenehm immer. Dieser awkward Humor. Und der funktioniert aber überhaupt nicht. Es ist Fremdscham, aber nicht so auf diesem lustigen Level. Ich habe wirklich nicht gelacht.
Okay.
Und Eddie Murphy ist auch überhaupt nicht cool oder lustig in dem Film.
Schade.
Und das hat mich wirklich sehr enttäuscht. Mhm. Und dann gibt's irgendwann dieses, also der Akbar, der Eddie Murphy nimmt dann halt den Jonah dann mit zum Basketball, zum B-Ball in die Hood, weil er sich natürlich denkt, jetzt wird er natürlich ja abgezogen von den Brothers und so, ne? Und rat mal, was passiert?
Ja, der Ezra macht sie alle platt.
Er rasiert. Es ist natürlich vollkommen klar, dass er natürlich dann alle abzieht und so, und dann hat er total Spaß daran und ja, dann ist der fiese Plan nicht aufgegangen. Ich weiß auch nicht, was das irgendwie großartig bewirken soll, da halt im Basketball abgezogen werden von irgendwelchen Leuten und dass er da irgendwie ihn dann lächerlich machen will. Thema ist cool und ist sicherlich auch omnipräsent in den USA, aber der Film hat null funktioniert, nicht charmant, nicht lustig. Ich fand ihn einfach nur schrecklich. Regisseur Kenya Barris, ach krass, ja doch, den kennt man.
Ja, wovon?
Als Schauspieler kenne ich den tatsächlich.
Aha.
Egal.
Der spielt ja auch mit.
Er spielt auch mit tatsächlich, ja. Nicht gut, gar nicht gut, hat mir überhaupt nicht gefallen und habe ich gedacht, boah, aber ich wollte doch einen coolen Eddie Murphy gucken. Hab mich erinnert, ey, Dolomite is My Name war ja so geil, den habe ich ja hier auch schon besprochen im Podcast. Mhm. Hast du den eigentlich mal mittlerweile gesehen?
Nee, leider nicht.
Ah, weil wir ja jetzt schon ein bisschen Rudy Ray Moore besprochen haben und auch mal zusammen geguckt haben.
Ich hole ja erstmal das Original auf, ne? Erstmal alle Rudy Ray Moore Filme und dann wage ich mich erstmal an so einen Neuaufguss ran.
Dolomite is My Name ist ja nicht wirklich ein Neuaufguss, sondern ist quasi ein Biopic.
Ja, aber es ist ja trotzdem doch wahrscheinlich ein Versuch, den Humor und die Filmmachart so ein bisschen auch in die moderne Zeit zu holen, oder?
Nee, also es ist wirklich, also Eddie Murphy spielt Rudy Ray Moore und es wird einfach erklärt, wie er dazu kommt. Das hatte ich nämlich schon wirklich vergessen, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich ihn gesehen habe, dass er so früh anfängt, wirklich wie er die Figur Dolomite entwickelt.
Okay.
Ja, weil er ist ja recht erfolgloser Comedian und kommt dann über einen Obdachlosen, der die ganze Zeit nur so lustige Geschichten in Reimform erzählt, kommt er dann auf diesen Charakter, den er dann für sich dann formt und dann mimt er halt den Dolomite.
All right. We gonna put the squeeze on them suckers downtown.
Dann hat dann da so einen Underground-Erfolg, presst Platten und ist dann endlich mal erfolgreich und will dann irgendwann aber auch ins Kino. Er sagt dann so, ich muss einen Film machen.
Hm.
Und dann sieht man die Entstehung von Dolomite. Und das hatte ich nämlich auch vergessen. Nicht nur, also die haben halt in Dolomite is My Name, es ist nicht alles so, natürlich jetzt nicht alles wortwörtlich zu nehmen, also es ist nicht alles ganz genau so passiert im Detail, sondern das, was die da als Dolomite filmen, da sind teilweise auch Szenen aus The Human Tornado drin.
Ah, okay.
Und das hatte ich vollkommen vergessen.
Haben die wohl verwechselt hier?
Ey, die haben es einfach mit reingepackt.
Ja, ja.
Also dramaturgisch passt das auch alles cool. Zum Beispiel so diese Sexszene, wo dann das ganze Zimmer zusammenbricht.
Mhm.
Das haben sie also so getan, als wäre das in Dolomite drin, aber das ist aus The Human Tornado.
Ja.
Oder diese komische Verfolgungsjagd und so weiter und so fort. Also mit dem Auto und so solche Sachen.
Aber letztlich ist ja auch Dolomite in Human Tornado, ne? Also ist ja eine Figur, von daher ist das jetzt ja auch nicht so abwegig, das da reinzuholen.
Genau, aber das hat man einfach nur aus, weil es irgendwie gepasst hat und weil es lustiger ist. Man wollte jetzt nicht erzählen, okay, der Film war dann erfolgreich und dann haben sie jetzt noch einen gedreht, sondern die haben einfach alles in diese, ne? So dramaturgisch haben sie alles in das Drehbuch gepackt. Der Film ist nach wie vor super geil, also Dolomite is My Name macht einfach richtig Fets. Wesley Snipes ist halt so geil als der Regisseur des Films, der vorher, also das ist der einzige mit Erfahrung, der Dervil Martin, der hatte Erfahrung, der hat nämlich irgendwie eine minimale, so eine kleine Nebenrolle in Rosemary's Baby gespielt. Deswegen hatte der so ein bisschen Hollywood-Screen-Erfahrung, Kino-Erfahrung und deswegen hat er halt den Regieposten übernommen bei Dolomite und den verkörpert hat Wesley Snipes. Ja, total geil. Ich habe im Detail schon mal über den Film gesprochen, bin großer Fan und darüber habe ich dann gedacht, ja geil, das sind jetzt Szenen aus Human Tornado.
Hm.
Lass mal The Human Tornado gucken. Das wirklich so von einem Film zum nächsten. Und Peter, was kannst du uns denn erzählen zu The Human Tornado? Den hast du nämlich gesehen.
Den habe ich jetzt nachgeholt. Warum ich mir das immer wieder antue, kann ich dir nicht sagen.
Was?
Es liegt wahrscheinlich am charismatischen Rudy Moore. Genau, natürlich. Der sich in jedem Film so ein bisschen selbst übertrumpft. Was das Bad Acting angeht, glaube ich, hat er hier nochmal eine ganze Schippe draufgelegt. Besonders, wenn er sich in Kampfkunst hier beweisen möchte.
Ja, Moment, die haben doch da Tricks angewandt, damit das nicht mehr so dilettantisch aussieht wie im ersten Teil.
Ich muss sagen, dadurch wirkt es tatsächlich noch dilettantischer.
Ja, aber es wirkt auch lustiger.
Natürlich.
Was haben sie denn gemacht, Peter?
Naja, vorwärts zurückgespult, Zeitlupe und so weiter und so fort.
Alle Tricks der Filmkunst.
Haben natürlich. Aus dem Hut gezaubert.
Ja, genau.
Aber was ich tatsächlich meinte, sind grundsätzlich seine Bewegungen und seine Gesichtsspasmen. Das ist aber schon große Unterhaltungskunst, muss ich leider neidlos anerkennen. Und tatsächlich sind die Kampfszenen hier aber auch nicht nur lustiger, sondern auch tatsächlich, wie ich finde, ein bisschen glaubwürdiger. Zumindest hin und wieder. Ne? Also man sieht halt häufig auch wieder, dass hier Hit and Miss passiert, aber einige Schläge kaufe ich dann tatsächlich ab.
Es liegt ja auch an der Inszenierung. Es ist halt wirklich so, zwei Leute kämpfen und es ist eine Kameraeinstellung.
Ja, ja.
Ne? Anstatt irgendwie mal so ein bisschen was zu variieren und dann mit Schnitten zu arbeiten, um das irgendwie ein bisschen fetziger darzustellen, ist es halt einfach eher zwei Leute, die hauen sich auf die Fresse.
Das haben sie hier aber ja am Ende doch relativ geschafft, wie du es geschildert hast, mit Gegenschnitten und einer zweiten Perspektive. Während es in dem Dolomite war es ja tatsächlich eher so wie New York Ninja. Wirklich die ganze Zeit auf eine Gruppe, eine Kamera und gut ist. Da siehst du halt sehr schnell, wenn jemand nicht trifft. Hier war es dann zwischendurch mal wirklich angenehm. Ja, Rudy Ray Moore spielt hier auch wieder den Dolomite.
Ja, das ist quasi Dolomite 2.
Genau, ne? Also wir sehen halt auch wieder sehr viel von seinem Bühnenprogramm mit Musikeinlagen und mit seinen Rap-Einlagen, was dann quasi immer so Lückenfüller sind und irgendwo die Handlung versucht zu verbinden. Und ich muss gestehen, die Handlung habe ich nicht so ganz verstanden. Letztlich ist ja das Entscheidende, dass ein Sheriff auf der Jagd nach ihm ist.
Ja, weil er die Frau angeblich umgebracht hat, ne?
Ja, also letztlich, der Sheriff erschießt ja sogar seine eigene Frau, weil er sie mit dem Dolomite halt im Bett erwischt.
Und sie ihn ja auch beschuldigt, dass der Dolomite sie dazu genötigt hat.
Ja, ja, genau. Ja, ja,
Woman,
ja,
are you crazy?
Bitch, are you for real? Ja, und dann sehen wir halt eine Verfolgung halt von vorne bis hinten in jeglichen Facetten, vornehmlich halt zu Fuß mit dem Auto und halt jede Menge Prügeleien. Es gibt dann auch eine Reise nach L.A., um mal die Szenerie so ein bisschen zu ändern. Aber ansonsten zur Geschichte, weiß ich nicht, kannst du da noch was beitragen?
Also das ist so, dass der Sheriff dann dem Dolomite dann diesen Mord in die Schuhe schieben möchte, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Und dann werden irgendwann noch die Bitches von Dolomite entführt und die gilt es dann zu befreien. Und dann gibt's eigentlich genau wie bei Dolomite, dem ersten Film aus dem Jahr 1975, der hier kam wirklich direkt dann danach, er hat ein bisschen Geld bekommen, also er hat mehr Geld zur Verfügung gehabt, 1976 den gedreht und da gibt's genau wie im ersten Teil einfach am Ende eine Massenschlägerei.
Ja, richtig, und die ist halt sehr ausgedehnt. Zwischendurch haben wir dann noch sehr erinnerungswürdige Szenen, wie zum Beispiel auf einer Damentoilette. Falls du dich dran erinnerst. Wir haben ihn mit einer ganz fantastischen Verkleidung unterwegs.
Ja, okay. Ja, ich weiß, was du meinst.
Und wir haben ein Highlight, das ich erst sehr spät erkannt habe, nämlich Ernie Hudson.
Ja, der Winston Zeddemore von The Ghostbusters.
Genau, den habe ich aber tatsächlich erst in der letzten Szene quasi erkannt. Also so die Fresse kennst du irgendwoher. Ist halt ne, ein paar Jährchen jünger.
Ja, die sehen ja auch alle gleich aus.
Das hast du gesagt.
Boah.
Nee, aber der hat schon ein sehr markantes Lächeln.
Ja.
Ja, ansonsten, er versucht hier auch wieder, jeden an die Wand zu rappen, zu kämpfen vor allem.
Ja.
Und es ist halt auch wieder so, dass die halt kein Blatt von Mund nehmen. Und das Thema Rassismus hier natürlich vor allem in Form vom Sheriff getragen, wieder ausgeschlachtet wird, wodurch halt das N-Word wirklich alle zwei Minuten quasi fällt. Und das quasi aus jedem Mund. Mhm. Und damit auch jeder zitierwürdige Satz in irgendeiner Weise halt auch
aus heutiger Sicht gar nicht mehr geht.
Ja, und somit ist dieser Film leider nicht mehr zitierwürdig. Auch wenn er ein paar sehr coole Sprüche drin hat. Aber wenn dann halt immer wieder das N-Wort kommt, dann tut man sich halt so ein bisschen schwer.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ne? Aber tut dem Spaß keinen Abbruch.
Ja.
Ja, es ist Queen Bee ist auch wieder dabei, gespielt von Lady Reed.
Mhm.
Es ist halt so ein bisschen diese Formel, dieses Prinzip höher, schneller, weiter.
Mhm.
Ne? Es ist ein bisschen mehr Geld, es ist mehr Action, es ist vorgespulte Action, deswegen ist es alles ein bisschen schneller, alles ein bisschen aufregender. Und es gibt dann auch vernünftige Einschüsse gegen Ende dann zumindest auch.
Mhm.
Ja, es ist ein hervorragender zweiter Teil zum Dolomite. Es macht einfach Spaß, weil Rudy Ray Moore ist einfach total sympathisch.
Mhm.
Das ist halt so geil, dass der irgendwie da seine Crew holt und sagt, ey, wir machen jetzt einfach hier noch so einen Film. Auch weil es Spaß macht, weil die Bock drauf haben. Es ist halt nicht mehr der Dervil Martin dabei, also als Regisseur. Sondern hier hat jetzt der Cliff Rockamore Regie geführt.
Mhm.
Das ist derjenige, der auch bei Disco Godfather oder bei P.D. Wheatstraw, die wir ja auch beide gesehen haben, da hat er auch Regie geführt.
Okay. Weiß eigentlich, wie der im Deutschen heißt?
The Human Tornado. Mhm. Heißt, glaube ich, Der Bastard.
Richtig. Ja. So ein bescheuert genialer Titel.
Ja, das ist, was willst du sagen? Ich glaube, Disco Godfather hat auch so einen Kuh, heißt auch irgendwie ganz anders, ne? Helden der Nacht heißt der, ja, genau.
Okay, das ist ja noch viel schlimmer. Aber wen will man denn hier mit Der Bastard bezeichnen? Den Moore?
Ja, eigentlich kann es nur einen geben, den man so bezeichnet, nämlich den rassistischen Sheriff.
Ja, aber der wird damit mit Sicherheit nicht gemeint. Du gibst dem ja nicht einen Titel vom Film.
Ich glaube, das war auch eher so gemeint, könnte ich mir jetzt vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, aber so von wegen so dieser, so ein knallharter Bastard, das hat man früher so. Auch eher so,
ja, stimmt.
Hat man das ja jetzt nicht so als Huso gesagt, sondern ja. eher so als kerniger, krasser Typ, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ne?
Ja, ja.
Auf jeden Fall ist The Human Tornado, der macht mindestens genauso viel Spaß wie Dolomite, wenn nicht ein bisschen mehr. Das wird bei Dolomite Is My Name auch so ein bisschen erklärt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie nah das an der Wirklichkeit ist, an der Wahrheit. Das ist der Wahrheit, aha. dass Rudy Ray Moore nicht so Bock hatte auf diese Sexszenen, dass ihm das immer so ein bisschen unangenehm war.
Okay.
Weil er jetzt auch nicht so in Best Shape war. Der hatte immer so ein kleines Bäuchlein, ne, so einen kleinen Ranzen, den er so mit sich rumträgt.
Ein Mann ohne Bauch ist ein Krüppel.
Ja, ist wie eine Wohnung ohne Balkon. Das stimmt. Und dann hat man sich dann bei The Human Tornado dazu entschieden, das halt auf lustig zu machen. Und dann gibt es eben diese Szene, wo sie da erstmal diese Sportübungen im Bett machen.
Stimmt.
Dann diese Banane, also Essen, also sie schiebt ihm die Banane in den Mund und später, wenn es dann zur Sache geht, also erstmal ist er dann oral unten beschäftigt. Und dann wird so weil sie vorher noch so sich auch ein bisschen lustig drüber macht, von wegen so essen kannst du ja gut. Mhm. Und dann wird so eingeblendet, wie er dann irgendwie so ein Döner oder so isst. Nee, es ist kein Döner, ich weiß nicht. Irgendein Sandwich. Ja. Und dann später, wenn es dann zur Sache geht, dann wackelt der ganze Raum und irgendwann fällt die Decke runter und so. Und bei Dolomite Is My Name erklären sie es so ein bisschen so von wegen, ja, wir haben gedacht, ey, wenn wir es nicht cool rüberbringen können, dann versuchen wir es wenigstens lustig zu machen.
Ja. Haben sie geschafft, ne?
Auf jeden Fall, es ist eine großartige Szene.
Ja.
Es gibt auf jeden Fall, wenn du sagst, es gibt nicht unbedingt zitierwürdige Sätze, aber es gibt auf jeden Fall zitierwürdige Szenen.
Ja, auf jeden Fall. Und da hast du jetzt ja auch noch wieder einen Punkt aufgegriffen, der natürlich auch vorkommt. Nackte Haut trägt auch teilweise zum Humor dazu bei, wenn dann irgendwelche leicht bekleideten Damen Fantasien mit einem Dolomite haben. Und so reiht er sich dann tatsächlich nahtlos in diese Filme ein. War natürlich ein bisschen provokant vorhin gemeint, warum ich mir das immer wieder antue. Weil sie halt auf der einen Seite natürlich auf der Unterhaltungsebene natürlich schon was zu bieten haben. Wenn man es runterbricht, ist es natürlich schon viel Dilettantismus, aber auch einiges gekonnte.
Aber Herz dabei.
Ja, ja. Und vor allem halt auch der Charme vom Rudy Ray Moore. Ja, von daher, ich habe da jetzt noch wie viele vor mir?
Ich weiß, der hat 7, 8 gedreht.
Okay.
Also ich weiß es nicht. Der hat einige gedreht, ich kenne nur 4 Stück.
Ja.
Der hat, glaube ich, mehr. Ich weiß es jetzt nicht genau.
Ja.
Aber das wollte ich noch sagen. Es sind jetzt vielleicht nicht die Filme ideal, um sich die jetzt nur alleine zu Hause auf der Couch anzugucken. Es ist auf jeden Fall noch cooler, wie es eigentlich bei jedem Film der Fall sein kann, wenn noch andere Leute dabei sind und man vielleicht so ein bisschen ein Event draus macht, weil zusammen lachen ist halt lustiger, bereitet mehr Freude und in dem Fall ist das ja auch so, dass es ja alles wirklich nicht ernst gemeint ist.
Ja.
Alles auch mit dem Augenzwinkern zu sehen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn am Ende zwinkert uns ja der Mr. Moore zu, weil er sie ja alle reingelegt hat.
Ja.
Kein Spoiler an der Stelle, wir sagen nicht genau warum.
Ja, vor allem, es war auch klar. Also da habe ich jetzt keine Sekunde dran gezweifelt, wie das endet, weil du kannst den Film ja so nicht enden lassen, wie der das zuerst vorgibt. Denn Mr. Dolomite ist ja ein richtiger Warrior, oder?
Warrior, come out and play.
Warriors, come out to play.
Wobei tatsächlich ja auch der Name Hill eine Überleitung hätte sein können, weil Walter Hill ja The Warriors regiert hat.
So ist es. Klassiker. Moderner Klassiker, der sogar ein Videospiel nach sich gezogen hat. Ich kann mich noch erinnern, als das rauskam.
Ach krass.
Das hat auch der Freddy Kowalik gerne gespielt.
Ah, okay. Das wusste ich nicht.
Ja. Du kanntest den aber vorher nicht, den Film, ne?
Doch. Ich meine schon.
Doch.
Doch.
Ja?
Nee, ich bin mir schon relativ sicher. Also ich habe auf jeden Fall einige Szenen daraus gesehen. Es ist halt nur wirklich lange her, da ich den gesehen habe. Ich meine, der Film ist ja aus dem Jahr 1979, denn von daher, ne, ist schon ein paar Jahre her. Nee, aber so 30 Jahre bestimmt. Und ich habe wieder einen Walter Hill neu entdecken können, beziehungsweise auch wieder einen richtig, richtig geilen Film von ihm entdecken können. Mir war gar nicht mehr bewusst, wie cool der eigentlich ist und wie geil der so einen Übergang von den 70er in die 80er Jahre halt auch aufzeigt.
Und das ist ein New York-Film.
Genau. Und das halt durchweg, weil letztlich bewegen wir uns hier von einem Stadtteil zum nächsten, beziehungsweise wir begleiten hier die Warriors, die namensgebende Gang, die nach einem Attentat auf einen Gangsterboss quasi für dieses verantwortlich gemacht werden und dann quer durch die Stadt ist. Ich weiß gar nicht mehr, wohin die müssen. Ich weiß ehrlich gesagt den Stadtteil nicht mehr.
Das weiß ich auch nicht. Manhattan? Nee.
Auf jeden Fall geht es Richtung Wasser.
Könnte Brooklyn oder Manhattan sein, aber ich bin mir da nicht sicher.
Ja, die müssen sich auf jeden Fall durch sehr viele Stadtteile kämpfen und dabei treffen sie halt auf immer wieder sehr unterschiedliche Gangs. Sehr beeindruckend fängt das Ganze hier an, ne, weil letztlich ist das schon ein Film, der sehr popkulturell prägend war, vor allem, weil er eine vornehmlich junge Gesellschaft hier zeichnet, ist im Prinzip ein Jugendfilm. Ne? Also das sind alles so
ja, Trends. Jugendstraßengangs. Ja.
Genau.
Eine junge Erwachsene.
Genau, Teens bis Trends, irgendwie sowas in der Richtung, finde ich irgendwie schwer auszumachen. Aber es zeigt halt die Gangkultur in den 70er, 80er Jahren, ne, in der halt quasi jeder in so einer großen Stadt halt, vor allem in den USA halt, einer Gang zugehören musste, ne, aus Identitätsgründen, aber auch vor allem halt, um vielleicht auch bei Nacht halt mal auf die Straße gehen zu können.
Ja, ja, weil gerade das New York, ne, der 70er und frühen 80er Jahre, ne, das war ja wirklich ein Loch.
Genau.
Ein Moloch.
Ja.
Das zeigt der Film hier auch sehr, sehr gut.
Mhm.
Ne, das ist, also es war ja nicht dieses schillernde New York mit dem bunten Times Square wie jetzt, ne, früher war Times Square halt voll mit Prostituierten und so weiter. Mhm. Jetzt haben wir halt diese fantastische Mannschaft, die New York Knicks, die Madison Square Garden spielen. Also die gab es auch schon da, ne, natürlich. Damals waren sie sogar erfolgreich.
Ja, die sind heute auch nicht unerfolgreich.
Ja, ist ein okayes Team mittlerweile, aber 10, 20 Jahre halt gar nichts gemeldet.
Ja.
Naja, ich wollte einfach nur die New York Knicks nochmal reinbringen und den Madison Square Garden, weil das Basketball-Mecker ist. Aber darum geht's ja gar nicht.
Genau, die 2 Sekunden lasse ich dir gerne. Die 2 Sekunden Ruhm für deine Mannschaft. Aber ja, wir begleiten dann hier eine, anfangs ist die, weiß ich, 7-8-köpfig, sowas in der Richtung. Und letztlich ist halt jedes Viertel ein eigenes Kapitel. In jedem Viertel treffen sie auf eine andere Gang, während in der Rahmenhandlung dann tatsächlich 2 Gangs auf der Suche nach denen halt hauptsächlich auch sind, weil die Gangs, auf die sie treffen, sind normalerweise einfach nur Gangs, die entweder nach ihnen suchen oder wo sie halt durch ein Viertel müssen und dann halt, ne, muss man halt, sag mal, Zoll oder so halt eventuell zahlen.
Wegezoll.
Genau. Aber in der Rahmenhandlung haben wir halt 2 Parteien, 2 Gangs. Eine Gang halt, in der der Killer halt tatsächlich ist und eine Gang, die quasi so anscheinend die mächtigste ist in New York.
Ein bisschen die Polizei der Gangs, ne?
Ja.
Gangpolizei. Aber es ist ja auch nicht nur der Killer, es ist ja auch der, der die Warriors bezichtigt hat, ne? Und hat einfach gesagt, so, ey, da, die waren das, ne? Die haben den genau erschossen, ne?
Ja,
und ja, ja, und dann sind sie halt erstmal im Fadenkreuz von allen, von den Baseball Furies unter anderem. Richtig. Und so weiter. Die sind immer so ein bisschen nach Ethnien aufgeteilt, aber eben dann auch nach Outfits, ne? Also die, wie das ja auch heute bei den Gangs ist, ne? Gewisse Farben, gewisse Outfits unterscheiden die dann, und sie werden auch immer wieder mal in Hinterhalt gelockt.
Ja, genau.
Aber es ist interessant, dass diese Gruppe sich ein bisschen aufsplittet irgendwann. Und dann verfolgen wir so einzelne Geschichten. Also so ein paar Leute bleiben zusammen und dann einzelne Figuren sind dann alleine unterwegs.
Genau. Und letztlich schafft es vielleicht auch nicht jeder lebend zurück, ne, weil dann auch eventuell mal die Polizei mit ins Spiel kommt. Letztlich haben alle Gangmitglieder natürlich Waffen unterschiedlichster Natur, das ist ja eben Baseballschläger. Dann gibt es aber auch welche mit scharfer Munition, mit Messern und weiß ich nicht was allem, sodass es dann halt auch mal Verletzte bis Tote gibt oder geben kann zumindest. Ja, und dann haben wir eigentlich so eine kleine Hauptgeschichte, also so eine kleine, ja, nicht Hauptgeschichte. Die Hauptgeschichte ist ja das von A nach B, das Durchkämpfen, eigentlich nur nach Hause zu kommen.
Die Flucht, weil sie falsch bezichtigt wurden.
Genau, ja, genau.
Verraten, angeschwärzt.
Ja. Genau, können sich ja auch dagegen nicht wehren, weil es, ja, wie sollen sie das erklären?
Das Gesetz der Straße ist halt ein anderes, ne? Hier genau zählt eben das Faustrecht und ja, da wird halt nicht gefragt. Das macht ja die Spannung aus, dass erstmal in der Nacht spielt und sie wirklich dann so von Bahnplattform zu Bahnplattform irgendwie sich retten, aber auch im Zug nicht immer sicher sind oder in dieser Stadtbahn. Und dass wirklich jeder Schritt, also weiß halt nicht, was passiert, wo der nächste Gegner lauern könnte, hinter welcher Ecke was passiert oder ob auch Action in der Toilette stattfindet, no pun intended. Das ist eine sehr, sehr coole Szene, sehr ikonische Szene.
Auf jeden Fall. Ja.
Irgendwie, ja, ein Action-Drama, aber halt unglaublich cool, ne?
Ja, und letztlich ist es auch irgendwo eine Milieustudie und ein Jugenddrama, weil es ja nun mal wirklich die Jugend sehr explizit, also jetzt eine bestimmte Form, also Jugendkultur halt interessant zeichnet.
Eine Subkultur einfach, ja.
Genau. Und die Spannung nähert sich halt vor allem halt daraus, schaffen sie es bis nach Hause, beziehungsweise können sie irgendwie den Verdacht von sich bringen, wie geht das Ganze aus? Wir entwickeln natürlich schon in gewisser Form hier Sympathie für die Jungs, ne, weil letztlich ist das hier, sind alles Männer. Wir haben eigentlich nur 2 Frauen, die hier in gewisser Form eine Rolle spielen.
Na, und diese Frauengang auch einmal.
Ja, stimmt, genau, richtig, ja, die hatte ich ganz vergessen, genau. Aber ansonsten sind es halt wirklich nur Männer. Wir haben dann noch eine DJ-Frau, die hier die ganze Zeit so einen Off-Kommentar macht.
Diese Gangkultur war und ist einfach von Männern geprägt, weil muss man auch einfach mal sagen, ne, dass die Jugendliche oder junge, erwachsene Männer generell Gefahrpotenzial ausstrahlen.
Ja.
Also ja auch in der Flüchtlingsdiskussion immer so ein Ding von wegen, ja, oder auch von wegen, wenn es hier um Multikulti geht, so, ja, da kommen dann die Männer und da gibt es immer Ärger und so. Es liegt einfach daran, dass egal welcher Herkunft, egal welche Ethnie du angehörst, dass einfach Männer oder ne, männliche Wesen ab einem gewissen Alter, so zwischen 18 bis 27, einfach am gewaltbereitesten sind und ja, so den hohen Testosteronausstoß haben und so und einfach generell eher dazu neigen, Straf- und Gewalttaten durchzuführen.
Ja, aber wenn man uns anguckt, dann würde ich sagen, Ü40 auch noch.
Ja, ja, wir sind krasse Gangster. Ja, genau. Wir sind ja auch unsere eigene kleine Gang hier.
Genau, Two-Man-Gang hier.
Ja, wir brauchen nur zwei, mehr brauchen wir gar nicht.
Ja, die Filmfressen-Gang, ne?
Ja, das ist, mehr brauchen wir nicht.
Ja, wir haben ja auch unser eigenes Logo und Zeichen. Also,
ja, genau, wir dulden auch keine Hangarounds oder so. Du bist nur Vollmember und es gibt nur zwei.
Genau. Wir haben zwar auch ein paar Patrons, aber ansonsten sind wir schon auf uns selbst hier gestellt, ne?
Ja, und machen das, glaube ich, ganz okay. Nee, aber das ist halt die Frage, was willst du machen? Willst du halt Jugendliche so ab 17 einsperren bis Ende 20, einfach um dem vorzubeugen? Nein, aber nee, das wollte ich nur erklären. Deswegen sind es natürlich vorwiegend Männer, weil so bescheuerte Sachen machen eigentlich auch nur Männer.
Ja, aber ne, überleg mal, was man bei Hunden macht. Man kastriert die. Vielleicht sollte man es bei den Jugendlichen auch mal machen.
Boah, kommt da jetzt mit solchen Sachen an, solchen Theorien. Eieiei.
Geil, ne?
Das Ganze basiert übrigens auf einem Buch. Das Buch heißt The Warriors. Mhm. Aber das nur am Rande. Hast du das Buch gelesen?
Ja, am Rande.
Nee, ich auch nicht. Okay. Ich habe es auch nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, wie gut sich das überträgt oder ob der Film das Buch gut getroffen hat. Keine Ahnung. Jetzt übrigens sich natürlich die Frage, die ich am Ende eigentlich stellen wollte, weil du sie quasi schon beantwortet hast. Die Frage wäre, can you dig it?
Sucker!
Aber du hast ja schon gesagt, dass er dir gefällt.
Ja, auf jeden Fall. Und ne, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und wenn ich es gelesen hätte, hätte ich gewusst, dass sie sich 48 Kilometer von der Bronx nach Coney Island kämpfen.
Also, dass es in der Bronx startet, wusste ich noch. Sie müssen durch Brooklyn, das wusste ich.
Genau.
Aber ja, egal.
Ja, genau. Großer Film von ihm. Und ich habe mir den jetzt, da ich ja meine Walter Hill-Sammlung mal ein bisschen aufpeppen will, habe ich mir den in einem schönen Steelbook geholt. In Deutschland natürlich schon. Nee, stimmt nicht. Ich habe den in Deutschland geholt. Ich wollte gerade sagen, in Deutschland war der ausverkauft. Da habe ich ihn mir in Frankreich geholt, aber nee, es gab noch ein Online-Unternehmen, das mir das liefern konnte. Und da habe ich natürlich zugeschlagen. Gehört in jede Sammlung.
Ich habe eine Emery davon. Ja, cooler Film. Klassiker, wie gesagt. Das war so ein Rewatch. Schön, den nochmal gesehen zu haben. Ewig nicht gesehen. War damals ein Überraschungshit. Ne? Hat 4 Millionen US-Dollar gekostet. Hat das Fünffache überall, das Fünffache eingespielt. Bis heute halt ein Kultfilm. Ne?
Genau.
Auch wenn man das Wort, ne, sagt man nicht so gerne. Aber wie gesagt, es gab vor ein paar Jahren, das ist auch schon über 10 Jahre her, halt dieses Videospiel, was dann nochmal so ein bisschen den Kultfaktor nochmal ein bisschen bestärkt hat. In dem Rahmen hatte ich mir den auch nochmal angeguckt damals.
Ja.
Schönes Ding.
Ja,
Walter
richtig.
Hill eben. Ja. Peter hat Walter Hill entdeckt. Wahnsinn.
Nee, nicht entdeckt. Das ist ja schon lange her. mir war ja auch nicht bewusst, dass ich ihn kannte.
Ach, jetzt kennst du ihn auch noch. Hey.
Typ. Nee, dass er halt irgendwann mir bewusst wurde und ich da ein bisschen mehr mich mit seiner Filmografie auseinandergesetzt habe. Ne, weil letztlich, häufig ist es ja so, dass Regisseure Namen und Schall sind. Ne? Rauch und Schall.
Schall und Rauch.
Schall und Rauch, genau. Wie auch zum Beispiel bei einem gewissen Christian Nibi.
Ich wollte gerade sagen, Christian Albert, aber den kennen wir ja.
Ja, richtig. Aber das ist halt auch so, in dem Fall One-Hit-Wonder, mehr oder weniger, weil ich weiß nicht, was der außer The Thing from Another World noch so gemacht hat. Ne, aber manchmal erinnert man sich halt mehr an die Filme als an die Regisseure und kommt dann nicht auf die Idee, das mal zu connecten. Und habe ich jetzt bei Walter halt nachgeholt. Bei Christian Nibi werde ich das auf jeden Fall nicht können. Weil der, wie gesagt, bis auf den weiß ich gar nicht, was der gemacht hat, aber mit Das Ding aus anderen Welt von 1951 hat er zumindest, wenn man es mal negativ sieht, nee, wenn man es minimal positiv sehen möchte, hat er zumindest eine großartige Vorlage für einen großartigen oder größerartigen Film von John Carpenter geliefert.
Halloween, oder was?
Ja, genau.
Oder Big Trouble in Little China, ne?
Nee, wobei das Ganze ja auf einer Geschichte basiert.
Basiert auf einem Buch. Und jetzt ist natürlich die Frage.
Hast du das gelesen?
Hast du das Buch gelesen? Das ist erstmal die Frage. Nee, ich hab's hier, ich hab's noch nicht gelesen.
Ich hab's gelesen. Ja. Danke für die Frage.
Hat das Ding aus einer anderen Welt, auch von 1951, viel mit dem Buch zu tun? Und vor allem John Carpenter's The Thing, so wie ich mal gelesen habe, hat sehr wenig mit dem von 51 gemeinsam.
Genau, das ist korrekt. Das heißt, du kennst den nicht?
Nee, ich habe den nie gesehen.
Achso, okay. Also letztlich ist so, was Setting angeht, genau das Gleiche.
Ich gucke ja keine Schwarz-Weiß, so alte Filme, finde ich.
Ja, stimmt. Ja, wozu auch, ne?
Ich freue mich einfach auf Fast 10. Fast X, freue ich mich drauf.
Oh, kommt der dieses Jahr?
Ja, ist der vierte Teil von Triple X. Fast X. Aber es ist nur Fast X. Also nicht ganz Ex, fast Ex.
Es gibt schon 3 Triple X-Filme?
Nee, waren es 2?
Ich hätte jetzt
zwei. Der zweite war mit Ice Cube, ne?
Das stimmt, aber es kann sein, dass es Triple X schon gibt, weil, ne?
Ah, okay, nee, dann der dritte. Okay, aber ich habe doch keine Ahnung von sowas. Weiß ich nicht.
Ja, ich auch nicht, ne? Also, egal. Nee, aber so das Setting ist das Gleiche. Also Szenerie, alles ist das Gleiche. Und letztlich auch in gewisser Form das Monster, nur die Form des Monsters nicht. Also wir sind auch hier, ne, Wissenschaftlern auf den Spuren, wie sie eine Deckung in der Arktis machen. Ne? Sie finden das Raumschiff, finden im Eis eine Lebensform, die eingefroren ist und vergessen halt, dass diese auftauen kann und Unheil anrichten kann. Ja, und sehen dann halt, wie dieses Monster halt auf dieser Forschungsstation für Unruhe sorgt und tatsächlich auch Jagd auf die Menschen und halt natürlich auch auf die wenigen Tiere, die da sind, halt Hunde halt macht. Was der große Unterschied zu einem Carpenter ist, natürlich zuerst mal die Inszenierung, ne, 50er Jahre Science Fiction, schwarz-weiß, alles relativ einfach gelöst, aber sehr effektiv. Das Wesen, ne, da hast du halt keinen großen Einsatz von irgendwelchen Effekten, sondern du hast einfach einen Mann im Kostüm.
Ja, wie das damals der Fall war, ne?
Ja, und der erinnert natürlich auch an ein gewisses Universal Monster. Und da kommt halt tatsächlich auch nur eins in Frage, würde ich sagen.
Ja, habe ich laut den Fotos, die ich natürlich kenne. Also ich habe schon mal auch Bewegtbild davon gesehen, aber ja. Ja, das kam mir allerdings auch das Experiment von Dr. Frankenstein ins.
Genau, vollkommen zu Recht. Was halt ironisch ist, weil ein anderes Universal Monster viel besser passen würde, nämlich The Creature from the Black Lagoon, aber auch nur in Anführungsstrichen. Weil die Sache ist, die wissenschaftliche Seite hat hier tatsächlich einen hohen Stellenwert. Ne? Also wenn das bei The Thing halt die Wissenschaft eigentlich gar keine Rolle spielt, ne? Außer das Testen, ne, wer jetzt eventuell ein Wirt für das Ding halt ist, hast du da ja nichts mit Erklärung, außer dass sie halt dann wollen, ne, hier isolieren, ausrotten, damit die Menschheit davon nicht betroffen wird. Ja, ne?
Weil sonst nichts wird, der Wirt.
Wird. Hier haben wir tatsächlich einen wissenschaftlichen Dialog und vor allem, wir haben halt auch die Gegenüberstellung von Wissenschaft und Militär. Wobei bei Carpenter halt das Militär irgendwann halt, der Kampf halt komplett im Vordergrund steht, haben wir hier immer wieder den Dialog zwischen Wissenschaft und Militär, was davon ratsam ist. Ne? Wollen wir an dem Ding forschen oder wollen wir es lieber vernichten? Wir haben dann tatsächlich auch noch einen Pressefuzzi an der Seite und wir sehen hier tatsächlich auch wirklich wissenschaftliche Tiefe. Sie bringen halt Botanik mit rein, weil das Ding, das Wesen, pflanzliche Eigenschaften mit sich bringt. Ne? Also es wird tatsächlich so als Hybrid aus einem menschlichen und aus einem pflanzlichen Organismus gesehen, was dann halt wirklich betont, dass es hier 50er Jahre mehr bisschen so Richtung Wissenschaft und wissenschaftliche Errungenschaften und vor allem halt auch Atomkrieg geht, ne, weil Atomkrieg halt auch Mutationen mit sich bringt und so weiter und so fort.
Haben sich daran die Macher von The Last of Us orientiert?
Ich habe von The Last of Us nur die erste Folge gesehen, deshalb kann ich das leider noch nicht beantworten.
Ja, es ist ja ein Videospiel, auf dem die Serie basiert,
ja.
Das ich nur mal kurz angespielt habe, weil ich es vom Spielerischen her eigentlich sehr repetitiv und irgendwie nicht so toll umgesetzt fand. Es lebt halt eher aber von diesen filmischen Szenen, ne? Das ist alles sehr, sehr cineastisch umgesetzt. Und da ist aber auch so ein Pilz, ist das ja. Ist ja auch pflanzlich, aber der die Leute befällt.
Ja.
Und ich sage dann immer gerne, das ist eine Zombie-Serie. Dann sagen Leute, nein, das ist ein Pilz, hat ja nichts mit Zombies zu tun. Sag ich, ja, pass mal auf. So, die Leute sterben und kommen wieder. Es sind lebende Tote, die werden von einem Organismus kontrolliert. Das mehr Zombie geht nicht. Das ist so dieses ursprüngliche Voodoo-Ding, nur dass es halt jetzt ein Pilz ist. Ne? Also macht euch mal nicht ins Hemd, das sind Zombies. Es ist scheißegal, wie der, ne? Also was da jetzt der Grund, ob das ein Pilz ist oder ob das sonst irgendwas ist. Letztlich sind es Zombies.
Ja, macht ja nichts.
Macht nichts. Aber hier bei The Thing ist einfach nur ein Ding. Ist kein Zombie. Ein Pflanzending.
Nee, es ist vor allem ein Alien. Das ist halt die Sache. Ne?
Es ja, es kommt ja aus einer anderen Welt. Natürlich ist es ein Alien.
Richtig.
Spoiler im Titel schon.
Ja, unverschämt, ne? Ja, und es bringt halt all das mit, was ein Science-Fiction-Film-Klassiker aus dieser Zeit halt mitbringt. Und dementsprechend weiß man, worauf man sich einlässt und was für einen Gefallen man daran finden kann. Letztlich sind halt so meine Eingangsworte schon wörtlich zu nehmen. Letztlich war das halt eine gute Vorlage für einen großartigen Film. Weil das ist halt so einer der Sachen, ein Kollege von mir hat früher mal gesagt so, da hatten wir kurz drüber gesprochen, da meinte ich so, hier hast du The Thing gesehen. Ja, The Thing from Another World von 51, ja, finde ich cool. Nee, ich meine den von 82, von John Carpenter. Nee, den kenne ich nicht, den brauche ich aber auch gar nicht. Der von 51 reicht mir. Und dann denke ich mir so, ja gut, ich meine schön, dass er den 51er kennt, dass er den abfeiert. Ne, ist halt auch ein Meilenstein in gewisser Form, was so das thematisch angeht, ne, das Errungenschaft in vielerlei Hinsicht, aber The Thing von John Carpenter ist nun mal eine exorbitante Weiterentwicklung dieses Gedanken und vor allem halt auch, was Effekte angeht, was Atmosphäre angeht, nochmal eine ganz andere Liga. Und dementsprechend ist das für mich eines der besten Remakes aller Zeiten. Wobei, wie gesagt,
das ist kein wirkliches Remake, ne?
Ja, also man kann es eigentlich schon so sehen. Es gibt, glaube ich, Remakes, die sich noch weniger am Originalstoff orientieren.
Suspiria zum Beispiel.
Ja, genau.
Obwohl er
ist deutlich weniger ähnlich, am Original.
Es gibt, ja, stimmt, ja. Es gibt Ähnlichkeiten, aber ja.
Ja. Oder auch Body Snatchers, ne? Da bin ich.
Welche
auch,
Version von den 50, die es gibt?
Die von Kaufman. Philip Kaufman, die mit Spock und Jeff Goldblum und Donald Sutherland, genau.
Ja.
Ja, das ist ja das erste Remake und das finde ich ja schon vergleichbar mit dem hier. Da finde ich das Remake um einiges besser, aber trotzdem das Original irgendwie noch cool. Gut, in dem Fall war es halt Don Siegel, der halt eh schon geile Filme macht. In dem Fall hier ist es halt ein einmaliger Glücksgriff, was das Regieren eines Films angeht, aber dennoch ein cooler Science-Fiction-Film aus den 50ern, den ich jedem, der solche Filme mag, und dann ist das halt auch was so für einen schönen Sonntag, gemütlichen Sonntag, gerne auch abends, eine Empfehlung.
Das Regieren eines Films. Das sind Sätze, die ich bei unseren Autoren aber sowas von dringend anmahne, wo ich sage, also Leute, das geht gar nicht.
Ja, wie gut, dass ich kein Autor für dich bin und wie gut, dass das hier nicht geschriebenes Wort ist.
Die Regie des Films heißt das.
Regiert.
Genau, hat er regiert.
Ja, hat er regiert. Hat er gut regiert.
Das Regieren.
Das Arrangieren.
Okay, dann bringe ich jetzt mal die Toten raus und zwar mit einem Film aus dem Jahr 1999. Es handelt sich um einen ziemlich außergewöhnlichen Film des regierenden Menschen. Martin Scorsese, der sich selbst Scorsese nennt, warum auch immer, keine Ahnung. Es ist so, dass der Marcel, der Herbert Kaul-Bertlich, einer unserer Patrons und einer unserer Supporter schon längere Zeit und ein Hörer und Zuschauer des Kanals, wie auch ein paar andere, der hatte irgendwann gepostet, dass er Bringing Out the Dead irgendwie, die DVD hat er, glaube ich, gepostet. Und ich so, ach krass, den wollte ich auch immer mal sehen, weil ich habe den nie zu Gesicht bekommen. Und ich wusste aber nur, dass es den auf Blu-ray, glaube ich, in Deutschland nicht gibt und die DVD ziemlich teuer sein soll mittlerweile. Dann hat der liebe Marcel mir einfach einen Tipp gegeben. Nee, das hat er nicht gemacht. Okay. Ich habe mir einen Tipp gegeben und meinte, ey, hier, da und da gibt's den gerade für 6 € oder so. Und da habe ich mir den halt für 6 € besorgt.
Aber physisch?
Ja, ja, eine DVD.
Ja.
Okay. Ja, ja, jetzt nicht gekauft auf dem Streamingdienst oder so.
Nee, ja,
ich besitze jetzt diese DVD, die sonst, weiß ich nicht, im zweistelligen 20, 40 Euro oder so kostet, so wie damals bei Carlitos Way und diese ganzen verrückten Sachen, Pick of Destiny von Tenacious D auch, die dann so preismäßig durch die Decke gegangen sind.
Wenn ich hier auf den größten E-Retailer gehe, 6 €.
Ja, sehr gut. Da habe ich noch, ja. Ich weiß, die Preise waren zwischenzeitlich auf jeden Fall mal sehr hoch.
Ja.
Kann sein, dass jetzt demnächst eine neue Version rauskommt oder so. Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Warum ist das ein außergewöhnlicher Film für Martin Scorsese? Weil es ist erstmal kein Gangsterfilm.
Ich wollte gerade sagen.
Es ist eine Buchverfilmung. Und nein, ich habe das Buch nicht gelesen.
Oh, ich frag dich sowas nicht.
Nee, ich beantworte es trotzdem. Das Buch heißt auch Bringing Out the Dead, ist von Joe Connelly.
Jennifer Connelly?
Ja, genau. Joe Connelly ist der Bruder von ihr. Und Paul Schrader hat das Skript, das Drehbuch geschrieben.
Oh, das sagt mir was.
Paul Schrader, ja. Taxi Driver.
Ah, ja, stimmt.
Unter anderem, ja. Der hat viele gute Drehbücher geschrieben, aber auch selbst Regie geführt bei einigen Filmen. Und hier geht es um einen Sanitäter. Es geht um einen Täter, und zwar einen Sanitäter. Der Frank Pierce, gespielt von Nicolas Cage. Das war noch bevor Cage Rage Cage war. Aber er darf auch so ein bisschen, darf er mal so ein bisschen ausrasten. Er darf das mal durchscheinen lassen.
You know, I've had it with your drama. So do me a favor and get the fuck out of my sight, okay?
Es ist auch wieder ein New York-Film. Wir begleiten ihn dann zusammen mit diversen Kollegen. Also ist einmal John Goodman dabei, dann ist der Tom Sizemore dabei. Für die Leute, die sich noch an Tom Sizemore erinnern können, war in den 90ern quasi der, wenn man Michael Madsen nicht haben konnte, hat man Tom Sizemore genommen.
Nett.
Und mittlerweile machen die, glaube ich, beide nur noch so billige Streaming-Sachen. Egal.
Ja.
Und Ving Rhames ist dann auch noch ein dritter Kollege. Und der Frank, der ist durch mittlerweile. So dieses, wir erleben genau mit den Sanitätern dieses harte Leben, diesen harten Job wirklich, ne? Die werden da ständig gerufen, weil gerade samstagsabends in New York, es passiert halt immer was, ne? So dann Mord, Totschlag, dies, das, Überdosis, und die ganze Zeit sind sie konfrontiert mit dem Tod, mit dem Elend anderer Menschen. Und Scorsese hat mal gesagt, er wollte diesen Film machen, weil ihn das so fasziniert hat, dass der eigentliche Frank Pierce, also das soll wohl so der Buchautor Joe Connelly, der soll da wohl, das soll sehr nah an seinem Leben sein, angeblich, weiß ich nicht genau, dass ihn das so fasziniert hat mit den Obdachlosen, die hier spielen hier eine ganz große Rolle, dass es irgendwie so zwischen auf der einen Seite tun sie einem leid, es ist irgendwie so zwischen Mitleid und gleichzeitig Abscheu. Mhm. Man findet es schon irgendwie auch unangenehm und widerlich, aber irgendwie tun sie einem trotzdem leid.
Ja.
Und der Frank Pierce hier, gespielt von Nicolas Cage, der ist irgendwann in so einer Art Limbo-Zustand. Also er will gefeuert werden die ganze Zeit. Aber es ist so viel zu tun, dass der Chef ihn halt nicht feuert. Der kommt immer zu spät zur Arbeit, es reicht aber nicht. Er sagt so, naja, komm, ey, mach morgen noch und dann ist gut. Ne? Und eigentlich will er nur schlafen und saufen. Er freut sich halt immer dann, wenn er irgendwann was trinken kann. Ja, es dauert aber, bis dahin sind es halt diese harten Schichten und das ist total geil gefilmt, weil der Film, der verbreitet so eine Unruhe, man ist wirklich die ganze Zeit dabei. Das macht viel auch der Schnitt, ne? Also die Regie auch und Kamerabilder, aber eben auch der Schnitt und im Zusammenspiel mit der Musik. Ein sehr cooler Soundtrack übrigens, mit R.E.M. dabei und ganz vielen bekannten Bands und so, also bekannte Stücke auch. Und man kann das so richtig nachvollziehen, so dieses, er ist die ganze Zeit gezwungen, wach zu sein und er kann nicht pennen, kann nicht schlafen, das umtreibt ihn halt die ganze Zeit, ne? Das Elend, die Toten hin und her und auch sieht häufig auch dann die gleichen Menschen, die immer wieder dann in der Notaufnahme landen, ist vor allem ein Obdachloser und das lässt ihm alles keine Ruhe und eines Tages trifft er dann auf die Mary, gespielt von Patricia Arquette. Der Vater von ihr hat irgendwie einen Schlaganfall, Herzklabaster oder so, kommt in die Notaufnahme und er wird dann mit Geräten am Leben erhalten und der Frank hat dann so diese Gabe, also es bildet er sich glaube ich dann irgendwie auch ein, dass er halt dann, also zumindest kommt, es ist so, dass er das Gefühl hat, dass die Toten oder Halbtoten mit ihm kommunizieren, mit ihm sprechen. Und so sagt dann der Vater auch irgendwie von wegen so, hey, erlöse mich hier, ne, weil die, das muss man dazu sagen, der Vater, der stirbt halt immer wieder und die holen den immer wieder zurück. Okay. Also der wurde teilweise, sagen die dann so, an einem Abend 14 Mal reanimiert.
Alter Schwede.
Ja, also so, wo du auch dich fragst, ey, wofür? Ne? Ich meine, die müssen es machen, klar, aber ja, ne, also keine Aussicht mehr auf irgendwie ein geregeltes oder schönes Leben wahrscheinlich. Ist ein intensiver Film, ist ein sehr, sehr cooler Film. Bin echt froh, den endlich mal gesehen zu haben. Ist stark besetzt, ne? Ich habe ja schon die ganzen Leute genannt, die mitspielen. Hier auch in Mark Anthony in einer Nebenrolle.
Und stark besetzt.
Ich habe erstmal die anderen gesagt.
Ja.
Nein, Michael K. Williams zum Beispiel, der leider auch schon verstorben ist vor ein paar Jahren, den kennen wir ja besonders aus The Wire zum Beispiel. Und Sonjas Sohn auch aus The Wire, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Cliff Curtis, der sonst auch immer so Gangster und böse Wichte spielt und so, der ist auch hier dabei. David Zayas, den ich aus Dexter vor allem kenne, hier in ganz jung. Judy Reyes, die wir aus Scrubs kennen. Und Aida Turturro, die spielt hier eine Krankenschwester, die kennen wir aus The Sopranos. Also da sind sehr, sehr viele Rollen. Da kennt man auf jeden Fall die Gesichter. Und denkt sich, ach krass, ey. Alle hier in diesem Film dabei, der wirklich außergewöhnlich ist, was ganz Besonderes. Und also irgendwie diese Freundschaft dann zwischen Frank und Mary, die ist auch so komisch, weil irgendwie er will sie dann auch immer wiedersehen und es wird aber auch nicht so richtig amorös, bleibt auch so ein bisschen, schwebt halt einfach nur, ne, so in der Luft. Dieser Film, der ist sowieso so ein Schwebezustand. Spiegelt perfekt den Zustand von Frank wieder einfach, der eigentlich raus möchte. Starker Film, absolute Empfehlung und bin froh, den endlich jetzt zu besitzen und mal gesehen zu haben. Kann ich wirklich nur empfehlen.
Cool, kaufe ich mir. 6 Euro ist ja nicht die Welt.
Nee, also es ist mehr als ein Patreon-Abo bei uns, ne? Also das günstigste kostet nur 5 Euro im Monat.
Geil. Das heißt, dass es gar nicht so teuer ist, bei uns Patron zu werden und uns zu unterstützen. Und wir können uns dann jeden Monat einen Film leisten.
Ja.
Aber wir müssen ja eh jede Woche einen Film gucken.
Ja.
Also ich werde mir den auf jeden Fall da mal anschauen, weil ich finde es immer mal schön, von ihm was zu sehen, was nicht Mafia ist. Ne? Auch wenn er der Godfather of Mafia-Movies ist.
Der hat auch viel anderes gemacht, aber der Film ist trotzdem wirklich so außergewöhnlich, also gerade in seinem Schaffen.
Ja, aber man redet in der Regel ja über seine Mafia-Filme.
Ja.
Sollen wir noch kurz einen Abstecher nach England machen?
Ja, sehr gerne. Ich bin ja sehr England-affin und ich mag Riz Ahmed, den ich in diesem Film, den du jetzt gleich besprichst oder uns vorstellst, zum erstmal gesehen habe.
Okay, das weiß ich nicht mehr, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Wahrscheinlich in dem Film. Ist jetzt auch ein paar Jahre her. Ich meine, der Film ist aus dem Jahr 2010 von Chris Morris, genannt Three Lions on the Four Lions.
Genau.
Und das ist ein sehr lustiger Film.
kann man so stehen lassen. Wenn mich Leute fragen, ey, kennst du Four Lions? Dann sage ich immer, ja, der ist super lustig.
Den kann man flächendeckend empfehlen. Und er schürt natürlich auch Ressentiments gegenüber muslimischen Mitbürgern. Denn er erzählt eine Geschichte von 4 muslimischen Freunden in England. Die Stadt weiß ich jetzt echt gar nicht. Aber obwohl, Heathrow sieht man einmal, also wahrscheinlich London. Die den Heiligen Krieg, also für den Heiligen Krieg quasi kämpfen wollen. 2 gehen dann tatsächlich auch in ein Terrorcamp in Pakistan.
Ja, das ist so geil, wenn man das so erzählt, das ist eigentlich so total krass, ne? Das ist eigentlich total heftig. Es geht um Terroristen und ich lache, weil ich mich erinnere an so Szenen, wenn die da in diesem Camp sind, weil das halt so mega geil ist.
Ja.
Diesen geilen britischen Humor hat. Das ist übrigens in Sheffield.
Ja.
Ist geil, wenn die sich darüber streiten, wo Osten ist. Das ist halt echt geiler Humor, finde ich.
Auf jeden Fall.
Weil es heißt ja immer bei uns so, von wegen, man muss nach Osten beten. Also hier bei uns in Deutschland, im Westen Europas, man muss nach Osten beten, weil da Mekka ist. Was geil ist, wenn die halt im Nahen Osten sind. Ne, so. Ja, aber der eine sagt dann zurecht, ja, aber da ist Mekka.
Ja,
aber Osten ist in die andere Richtung. Ja, ja, gut, aber wohin beten wir jetzt? Einfach prinzipiell nach Osten oder nach Mekka? So geil, dass das dann so hinterfragt wird. So diese Sachen, die man einfach, ne, so als praktizierende religiöse Leute, so Sachen, die man einfach hinnimmt. Man muss sonntags in die Kirche. Ja, warum? Das ist echt Quatsch. Also kannst du jeden Tag in die Kirche oder gar nicht. Ne? Es ist halt so Sachen, die man einfach unterbewusst, weil es einem so eingepflanzt wird. Genau wie dieses, ja, wir müssen halt immer nach Osten beten und so. Ja, aber kommt darauf an, wo man ist auf der Welt, weil Mekka ist halt nicht immer im Osten.
Ja, aber wenn du 360 Grad Richtung
dann Osten ist es wieder im Osten, ja klar.
Genau.
Aber dann kannst du auch nach Westen beten. Es ist halt, ne?
Natürlich.
Es ist total unsinnig. Das ist das Schöne, dass der Film das so entlarvt.
Beten sowieso ist unsinnig. Nein, damit möchte ich jetzt hier keinem vor den Kopf stoßen.
Ach, also, schade.
Jeder so viel beten, wie er möchte. Wenn ich Leuten vor den Kopf schlage.
Ja, finde ich gut.
Dafür bist du doch eigentlich zuständig.
Ja, aber ich finde es schön, wenn du auch dabei bist. Wenn du auch mitmachst.
Ja, also letztlich beobachten wir hier vier Leute, wie sie halt Terroranschläge in England planen und halt auch versuchen umzusetzen. Dabei in Anführungsstrichen erfolgreich sind, aber auch wiederum nicht erfolgreich sind.
Das ist total dilettantisch dabei.
Der Sprengstoff, beziehungsweise die Sprengkörper, die sie einsetzen, die detonieren auf jeden Fall, erreichen aber nicht immer das, was sie erreichen sollten.
Sie detonieren nicht immer das, was sie eigentlich detonieren sollen.
Genau. Wir sehen dann tatsächlich auch einmal eine Rekrutierung. Und das muss ich sagen, das war auch eine sehr starke Szene, ne, weil letztlich ist hier sehr viel auch aufklärerisch. Ne? Letztlich ist das Ganze hier eine Satire.
Natürlich.
Die Szene, die ich jetzt meine, das ist in einem Hörsaal. Ich glaube, das ist tatsächlich vor Studenten. Und dann haben wir halt eine der Figuren, den Barry, der so ein bisschen aussieht wie ein ergrauter Pierre Vogel.
Ach nein.
Ja, das ist in einem Hörsaal, aber es ist, glaube ich, so ein Club zur Integration, zur Verständigung der Religion. Und dann steht einer, während der Debatte steht einer der Studenten auf und erzählt was von Vorurteilen und macht dann irgendwann seine Weste auf und meint halt sofort, ja, ihr wollt mich zum Terrorist machen, nur weil ich Muslim bin. Ne, und tut dann so, als würde er sich sprengen. Ja. Dabei explodiert dann halt so Konfetti, weiß ich nicht. Ne?
Ja.
Sehr starke Szene, aber das ist dann gleichzeitig auch die Szene, in der ein weiteres Mitglied hier rekrutiert wird, um dann halt im Heiligen Krieg in England halt zu kämpfen. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein Film, der mich immer wieder zum Lachen bringt. Und zwar auf eine Art und Weise, wie es eigentlich nicht sein dürfte.
Wie es wenige andere schaffen. Ja, der Film hat mir aber auch ein paar Sachen beigebracht. Unter anderem, wenn ich jetzt Straftaten begehe, zum Beispiel, wenn ich Verbrechen begehe, was regelmäßig natürlich der Fall ist, schüttle ich immer meinen Kopf, damit die Security-Kameras mein Gesicht nicht erkennen können.
Ja, stimmt.
Das ist so geil.
Ja.
Das ist so schön, dass sie so Sachen aufgreifen, weil so irgendjemand im Internet oder irgendeiner erzählt irgend so eine Scheiße, irgend so einen komischen Mythos von wegen so, ja, wenn man das macht, dann passiert das und das und die setzen das einfach um und es ist halt so trottelig, ne?
Ja.
Es sind halt so Trottel. Leider war der Film damals nicht so erfolgreich, also zumindest im Kino nicht. Der hat eher so...
In Deutschland meinst du?
Nicht gut, generell.
Okay.
Also in England kennt man den schon. Der hat aber, glaube ich, dann eher so auf Video, sage ich. Das klingt bescheuert, ne? Also so im Nachhinein, im Heimkino dann, glaube ich, eher so seine Anhänger gefunden. Großartig. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Film entweder vielleicht 10 Jahre zu spät war oder 10 Jahre zu früh. Also kurz nach 9-11 wäre der noch geiler gekommen, auf jeden Fall.
Bitterer Beigeschmack.
Nee, finde ich wichtig. Also finde ich dann auch gerade, Humor ist ganz wichtig. Auch bei großen Tragödien ist Humor immer sehr, sehr wichtig, weil das ja auch nicht einfach nur, wir machen, ist ja kein Spoof-Film, sondern wie du gesagt hast, richtigerweise eine Satire.
Ja.
Und die vieles entlarvt. Über Vorurteile, über Dings. Also es ist ein wichtiger Film. Das ist ein sehr politischer Film und oder halt war 10 Jahre zu früh oder 10 Jahre zu spät ungefähr.
Ja.
Ne, so acht Jahre zu früh, zu spät. Um vielleicht noch ein bisschen mehr Aufriss zu betreiben. Ganz kurz wollte ich noch erwähnen, dass gegen Ende Benedict Cumberbatch vorkommt.
Auf jeden Fall. Das war mir auch gar nicht mehr bewusst.
Es ist jedes Mal, wenn ich einen Film gucke, denke ich, ach stimmt, hab ich vergessen. Das ist wirklich, ich habe den so insgesamt so 3 oder 4 Mal gesehen bisher.
Ja.
Und das ist immer, dass ich bei der Szene dann denke, ach stimmt, der spielt ja auch.
Ja.
Ja. Ist aber auch nur am Ende nicht so lang.
Ja, ja. Ganz kurze Nebenfigur, der darf ja die Verhandlungen mit den Terroristen führen hier quasi.
Genau.
Aber ne, das auch nochmal klarzustellen. Ich weiß nicht, wie der in der, ich sag jetzt einfach muslimischen Community ankommt. Ne, keine Ahnung.
Das weiß ich auch nicht.
Weiß ich nicht, ne? Aber letztlich ist das Wichtige hier halt, dass der sich nicht über Muslime oder den Glauben an sich lustig macht oder den durch den Dreck ziehen möchte. Oder und das halt auch in gewisser Form nicht tut, ne? Sondern es geht darum, Vorurteile und religiösen Fanatismus und solche Geschichten halt anzuprangern.
Ja, zu entlarven.
Genau.
Zur Schau zu stellen und auch zu sagen, ey, da kann man ruhig auch drüber lachen.
Ja, und das Wichtige fand ich halt auch am Ende, ich werde da jetzt nicht groß spoilern, aber das Ende haben sie wirklich, und da haben sie Fingerspitzengefühl bewiesen, weil wir die ganze Zeit ja vor allem halt auch darüber lachen, wenn Menschen sterben, weil es sterben halt schon ein paar Figuren hier und das auf spektakuläre Art und Weise. Ne, letztlich wird mit einer Rakete auch ein ganzes Dorf in Pakistan zerstört und wir machen uns die ganze Zeit darüber lustig, also beziehungsweise nicht, wir machen uns darüber lustig, aber wir lachen die ganze Zeit dabei.
Ja, wir lachen ja nicht, weil da Leute sterben.
Genau.
Wir lachen ja nicht über die Toten, sondern über die Umstände, über die Situation. Situationskomik.
Und das tun wir bis zum Schluss. Und dann gibt es eine Szene, dass uns das Lachen nämlich austreibt, beziehungsweise das sozusagen uns wieder groundet und sagt so von wegen, ja, aber. Und das fand ich ganz wichtig, dass der Film auf so einer Note dann auch endet, weil es dann ein sehr mitfühlendes Ende ist. Ein sehr tragisches Ende in gewisser Form. Fand ich ganz wichtig, dass der Film dann letztlich die Töne dann am Schluss auch angesprochen hat. Besonders das Finale, weil die vier dann oder drei in Kostümen durch London während eines Marathons laufen. Mhm. Hat einer Ninja Turtles Kostüm an, einer hat so ein Wookie Kostüm an, einer hat so ein V und Reiter auf dem V Kostüm an. Das letzte weiß ich gar nicht mehr, aber das wirkt alles so albern und grotesk und so lustig. Ich habe mich schon lange nicht mehr, also ne, ich habe den damals auch relativ kurz nach Erscheinen gesehen, aber wusste gar nicht, dass der wirklich noch so geil ist. Gebe ich auf jeden Fall mal allen gerne mit auf den Weg.
Der ist vor allem sehr besonders, was du gesagt hast, ne? Der ist, ich finde auch zwischendurch, man lacht zwar viel, aber manchmal fragt man sich auch, boah, darf man hier lachen?
Ja.
Ich habe, glaube ich, noch keinen Film gesehen wie den, weil das ist nicht reine, der ist nicht nur lustig, der ist auch nicht nur tragisch, der schlägt da so einen Ton dazwischen an. Das ist aber auch nicht die typische Dramedy. Das ist nicht das, was Ricky Gervais in Serienform häufig bringt und so. Es ist, also so rührselig ist es dann doch nicht. Es ist ich kenne keinen Film oder keinen Film, den ich als Komödie auch klassifizieren würde, der so ist wie Four Lions.
Ja.
Einzigartiger Film.
Großartiger Film. Ein Film, den sich auch ein Patron hätte wünschen können, ist bis jetzt aber noch keiner gewagt hat. Wahrscheinlich zu provokant.
Wer hat sich denn was gewagt?
Der facettenreiche Florian.
Ah, Florian L. Punkt hat sich einen Film von Park Chan-wook gewünscht.
Von wem bitte?
Park Chan-wook. Ich habe Die Frau im Nebel geguckt, Decision to Leave.
Ah, der heißt wirklich so?
Und da war ein Interview mit dem Regisseur im Anschluss, ein Live-Interview, und der wurde von südkoreanischen Mitmenschen Park Chan-wook genannt.
Und dann sprechen wir den die ganze Zeit falsch aus, wir Rassisten.
Jetzt nicht mehr. Chan-wook ist wohl der Vorname. Park ist der Nachname.
Ja, die schreiben das ja immer falsch rum.
Falsch rum? Das ist einfach falsch, was die machen.
Ja, ist nicht anders. Das falsch.
Ist einfach falsch. Ist nicht
ja, natürlich. Anders. Zuerst Vorname und dann Nachname. So. Gibt es da eine Aufzeichnung von?
Nicht, dass ich wüsste, ne.
Schade, okay.
Ach so. I'm a cyborg, but that's okay.
Seit wann?
Ja, seit 2006.
Wie lange?
Ja. Ist der, ich hab ganz vergessen, dass der Film so alt ist schon.
Ja, hätte jetzt 105 Minuten sagen können, aber egal.
Ja, ach so. Genau. Ein Dreiviertelstunde geht I'm a cyborg, but that's okay. Man könnte auch sagen, I'm a cybo, but that's okay. Kenner schmunzeln an der Stelle. Ein, ja, wieder mal einzigartiger Film von einem einzigartigen Regisseur, der mal auf dem Fantasy Filmfest lief, den ich da aber nicht gesehen habe. Er wurde mir aber dann empfohlen und seit einigen Jahren besitze ich von Cape Light dieses Mediabook, in dem der Film drin ist.
Ja, welcher Cineast hat den nicht in diesem Mediabook zu Hause?
Weiß ich nicht.
Ja, keiner, alle. Meine ja? Ich.
Gibt's den nicht als MRA oder so?
Den hat man im Mediabook zu haben, fertig, Punkt, aus. So, gibt's keine Diskussion.
Okay, keine Ahnung. Ja, ist dominant grün mit, mit einer Spoiler-Szene vorne drauf auf dem Cover. Aber das weiß man ja nicht. Hat einen Text von Marco Heiter. Und da schreibt er sehr viele interessante Sachen auf jeden Fall zu den Hintergründen nicht nur des Films, sondern vor allem auch so zur südkoreanischen Kultur und so.
Okay.
Aber wir können ja mal kurz sagen, worum es geht.
Ja, bitte. Tu's.
Im Zentrum haben wir unsere Protagonistin, das ist die Yang-Hoon, die gespielt von Lim Soo-jung, glaube ich. Ich kann nicht Koreanisch richtig aussprechen.
Es klang okay.
Jetzt die Frage, wie wir es beschreiben. Beschreiben wir es einfach so, wie es wirklich ist, oder das, einmal so, sie sagt, sie ist ein Cyborg.
Und das ist auch okay so.
Das ist auch okay. Deshalb muss sie in eine Klinik.
Ja.
Also es ist so, dass die...
Die ist irre.
Ja, sie hat diese Störung, dass sie glaubt, sie ist ein Cyborg und deswegen isst sie nicht. Also sie hat eine Anorexie, kann man sagen, Essstörung. Isst nicht, weil sie denkt, sie ist ja ein Cyborg und braucht halt nur Batterien. Deswegen leckt sie eigentlich immer nur an Batterien und so weiter.
Mhm.
Es fällt aber auch erstmal wird sie eingeliefert, weil sie eben sich für einen Cyborg hält und kommt da in eine sehr farbenfrohe, illustre Klinik. Es erinnert so ein bisschen an Einer flog übers Kuckucksnest, nur sehr viel bunter, sehr viel abgefahrener.
Auf Acid oder so.
Ja, genau. Und da lernt sie dann diese ganzen anderen Charakter dieser Klinik kennen und da sind echt sehr lustige, ja, also lustig, ne? Natürlich machen wir uns jetzt hier nicht über psychische Krankheiten lustig, aber es wird schon witzig dargestellt. Das ist natürlich, kommt es zu komischen Situationen, wenn jemand meint, er kann die Krankheiten von anderen transferieren, er kann sie auf sich nehmen zum Beispiel.
Hm.
Das ist der Il-Sun, unser zweiter Protagonist quasi.
Hm.
Dann gibt's noch ganz viele andere Leute, zum Beispiel einen Typ, der sich die ganze Zeit entschuldigt, weil er immer denkt, er ist für alles verantwortlich, was passiert.
Hm.
Und so weiter. Und ganz, ganz viele andere Menschen mit verschiedenen Visionen, Krankheiten und so weiter. Eigentlich geht's darum, dass die Yong-Gun wieder essen soll.
Ja.
Geht darum, dass die Batterie immer leer wird. Das ist natürlich, weil ne, sie kaum Energie hat, weil ihr einfach Nahrung fehlt. Und sie der Meinung ist, sie kann das ja mit, wie soll man sagen, also mit Kabeln und so irgendwie wieder aufladen. Und deswegen ist sie auch da, weil sie dann einmal einen Selbstmordversuch quasi hinter sich hat, unbewusst. Weil sie der Meinung ist, sie braucht nur ein bisschen Energie. Ja, und dann hat sie auch die Vorstellung, dass sie halt aus den Händen schießen kann.
Und aus dem, im Mund hat sie nur die Patronen. Ja.
Genau, und dann gibt's dann auch so in ihr, also wenn sie dann sauer ist oder so und dann im Selbstverteidigungsmodus sich befindet, dann knallt sie halt auch dann die Pfleger und Pflegerinnen ab.
Reihenweise.
Ja, was dann so für ein paar Action-Szenen sorgt, die könnte man jetzt auch denken, wie Action-Szenen, weil wie wird da geballert und so. Ne? Das sieht man alles, man könnte denken, es wirkt deplatziert, aber ja, Park Chan-wook weiß halt, wie man das
inszeniert,
wie man das schön zusammenbringen kann. Das Ganze, weil eigentlich ist es ein Drama, ist auch eine Liebesgeschichte irgendwo, gerade gegen Ende, denn der Il-Sun, der ist so der empathische Charakter, die empathische Figur, der sich um sie kümmert, weil es ist dann auch so, dass die eine Kollegin da, die ist übergewichtig und die isst dann immer ihr Essen mit, also das von der Yang-Gun.
Ja, braucht sie ja, die muss ja übergewichtig bleiben.
Genau, ja, sie will so bleiben, wie sie ist. Ja, und haut dann da rein. Und die Themen sind dann quasi Magersucht, Anorexie und so weiter. Und das zentrale Thema ist dann irgendwie Essen, wenn man es jetzt runterbricht auf diese Ebene zum Beispiel. Aber das alles irgendwie erzählt in einem sehr farbenfrohen, lebensbejahenden, nicht allzu kitschigen Liebesdrama, das einfach nur schön ist. Das ist einfach ein schöner Film, der wirklich herzerwärmend ist, finde ich. Und da habe ich auch ein paar Sachen gelesen. Ich weiß nicht, ob du das Booklet auch mal gelesen hast.
Nee.
Dass das zum Beispiel so ist, man sagt wohl in Korea, anstatt wie geht es dir, sagt man, hast du schon gegessen?
Okay.
Und das stammt eben noch aus der Kriegszeit. Gab es nicht so viel Essen und so weiter. Und dann ging es, deswegen hat es da halt einen hohen Stellenwert.
Mhm.
So ein gesundes Essverhalten steht hier, gelte als untrügliches Zeichen dafür, dass es dem Menschen gut geht. Und das sagt ja auch die Yong-Guns Mutter. Die sagt ja auch, ne, solange du isst, ist alles gut. Weil sie kommt ja zu ihr und sagt so, hey Mama, ich bin ein Cyborg. Und sie sagt so, ja, hier isst mal ein bisschen Wurst. Aber solange du isst, ist noch okay. Ne?
Ja.
Und sie sagt immer Cybo. Ja, du bist ein Cybo, ist okay.
Ja, sei, was du glaubst.
Ja, und gerade der Reis, also irgendwann geht es ja darum, dass sie Reis essen soll. Und Reis ist ja quasi in Korea, das weiß man, oder im asiatischen Raum, ist ja quasi sowas wie bei uns das Brot.
Richtig.
Ja, also es hatte schon sehr, sehr hohen Stellenwert und auch irgendwie so ein bisschen religiös aufgeladen. Und jetzt habe ich wieder ganz viel gesprochen. Und
macht doch nichts.
Keiner weiß, was du zu diesem Film zu sagen hast. Achso, die Masken, die der Dings trägt.
Red's einfach weiter.
Der Il-Sung, ja, das wollte ich noch kurz loswerden. Der hat ja meistens, der hat so Hasenmasken.
Ja.
Der Hase ist da im koreanischen Raum auch, hat er noch ein ganz, der steht für Nächstenliebe und so weiter. Und das ist ja genau sein Charakter.
Hm.
Das wollte ich noch sagen und bin ganz gespannt, was du jetzt noch so zu melden hast, bitte.
Bist du das?
Ja.
Ich zitiere den Regisseur selbst. wenn ich sage, Liebe ist, den anderen so zu akzeptieren, wie er ist. Und letztlich müssen wir alle lernen, diese Figuren so zu akzeptieren, wie sie sind. Denn sie sind nicht so, wie wir gelernt haben, Menschen zu akzeptieren, die so sind. Und ich glaube, dass ich gar nicht weiß, was ich erzähle und einfach nur sagen möchte, dass das ein sehr verrückter, aber ein sehr liebenswerter, sehr schöner Film ist. Was die Inszenierung angeht, muss ich auch sagen...
Achso, wann hat das Zitat aufgehört eigentlich? Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Das war so ein fließender Übergang.
Das war nur der erste Satz. Liebe ist, den anderen so zu akzeptieren, wie er ist.
Ach so, okay. Oder was er ist. Was
nee,
er
da steht hier nicht. Ach so, nee, ist mit einem S. Das wäre ja Hannibal Lecter, ne?
Richtig.
Mentalität. Nee, aber ich finde den auch irgendwie inszenatorisch sehr schön und völlig anders, als was er uns sonst so aufticht. Ne? Weil normalerweise ist ja Gewalt und Rache irgendwie so ein bisschen das, was bei ihm bestimmt.
Also nur, weil er 3 Rachefilme gemacht hat.
Ja, aber das sind die 3 großen. Naja gut, Joint Security Area ist ja jetzt auch nicht gerade gewaltlos.
Ich weiß schon, was du meinst. Okay. Ich verstehe schon. Ich wollte nur gerade sagen, von wegen so, wieso verbindet man ihn denn mit Rache? Ja, weil er eine ganze Trilogie gemacht hat, die sehr bekannt und beliebt ist, zu Recht auch.
Und sein bester Film tatsächlich aktuell immer noch darunter ist.
Welcher? Lady Vengeance?
Nee, Sympathy for Mr. Devil. Mr. Vengeance.
Ja? Findest du den am besten?
Nee, Mr. Oldboy. Mr. Oldboy.
Ich habe gedacht, du findest die Taschendiebin so geil. Ich habe mir übrigens die Taschendiebin bestellt, kam heute an, werde ich demnächst auch mal gucken.
Ah, okay. Ja, ist sehr erotisch, märchenhaft, frivol, anrüchig.
Echt?
Wenn ich den gerade nicht verwechsel. Der hat auch Sexszenen drin, Lesbensex.
Okay.
Ist auch schon ewig her, dass ich den gesehen habe. Ja, was soll ich sagen? Ich finde den cool, weil er halt so skurril ist, weil er so geile, liebenswürdige Charaktere hat. Und wir haben ja noch ein zentrales Thema, dieses der Sinn des Lebens. Weil das ist ja auch noch eine Figur, die du noch nicht erwähnt hast, die Oma, die Großmutter, die hier immer bei so einem, quasi eigentlich Traum erscheint.
Ja, da geht es auch um das Trauma natürlich, das ist auch noch ein wichtiges Thema, was sie hat. Ja.
Genau, und das quasi die ganze Zeit so im Raum steht, weil sie es dann halt erstmal nicht erfährt, beziehungsweise sie muss es halt entdecken, sagen wir es mal so. Ja.
Achso, das war's.
Schöner Film.
Total. Da möchte ich noch einen Dichter unserer Neuzeit zitieren. Mhm. Der Sinn des Lebens ist, deinem Leben einen Sinn zu geben, statt klauen, betrügen, wehrlose schlagen und lügen.
Das ist sogar gereimt. Von welchem Rapper ist das?
Das ist von Savas Hürderi.
Ist ein Rapper?
Kool Savas.
Ja.
Ja, Kool Savas ist ein Rapper. Kennst du vielleicht? Der hat quasi ein Zitat von Hermann Hesse genommen und das dann noch ein bisschen weiter
abgewandert. Ja, genau. Richtig. Fortgeführt. Ja.
Genau.
Was für ein Dichter und Denker.
Ist aus dem Lied Der beste Tag meines Lebens.
Ah.
Ist auch gleichzeitig der
Endsong hier.
Der Titel seines ersten Albums ist. Aber egal, es geht ja eigentlich um Park Chan-wook und I'm a Cyborg, but that's okay. Und der Film ist halt mehr als okay.
Ja, der ist wunderschön. Aber ich komme nicht drum hinweg, dass der Park Chan-wook heißt. Soll.
Ja, wie denn sonst?
Ja, Park Chan-wook.
Nee, Chan-wook. Ja, es ist, jede Sprache hat ja so ihre Eigenheiten und
klingt falsch.
Das klingt falsch. Also ich habe es von mehreren Südkoreanern gehört, es waren auch welche im Saal und auch derjenige, der das Interview geführt hat, die haben das alle so ausgesprochen.
Gut, vielleicht liegen sie alle falsch. Ich habe auch MitarbeiterInnen, die ihren Namen nicht richtig aussprechen können. Also.
Ich kenne auch viele Deutsche, die kein vernünftiges Deutsch sprechen.
Ja, ich auch.
Weil ich spreche nämlich viel besser Deutsch wie die.
Als wie die.
als wie die.
Ja, ist auch eine verdammt schwere Sprache, ne? Darf man nicht unterschätzen.
Schwierige Sprache.
Ich weiß.
Mhm.
Provokation, mein Freund.
Es ist nicht so leicht, obwohl es eigentlich heißt, es ist nicht so einfach.
Ja.
Es ist doch auch nicht alles so einfach mit uns. Ja, also absolute Empfehlung für I'm a Cyborg, but that's okay. Das ist ein hervorragender Film. Das überrascht jetzt auch nicht, ne? Ich glaube, hat der Regisseur irgendeinen Film gemacht, bei dem man sagt, so, boah, nee, geht gar nicht? Snowpiercer?
Snowpiercer ist nicht von ihm.
Ach, das ist von Bong Joon-ho, ne?
Richtig.
Stimmt, vergessen. Verwechselt.
Ja, ich kenne Three Extremes nicht. Wobei, da hat er anscheinend nur ein Segment geschaffen. Ich habe den Stoker schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob der eventuell ein bisschen verloren hat an Faszination.
Weiß ich auch nicht. Ich fand den gut, aber das ist auch schon ein bisschen länger her.
Ja, aber ansonsten, ich muss auch den Sympathy for Mr. Vengeance nochmal gucken.
Den fand ich gut. Ja. Also von der Rache-Trilogie fand ich alle gut. Mir gefiel auch Joint Security Area. Area.
Den muss ich auch nochmal gucken, den habe ich gar nicht mehr in Erinnerung.
Ist ewig her. Das war, den ja. habe ich, glaube ich, kurz nachdem ich Oldboy gesehen, das war 2003 im Kino oder 4, da habe ich kurz danach den Joint Security Area geschaut, weil ich gesehen habe, dass das der gleiche Regisseur ist.
Ja.
Mir den auf DVD gekauft. Der liegt bestimmt hier noch irgendwo rum. Ich weiß es nicht. Freue mich auf die Taschendiebin, können wir vielleicht im nächsten. Hast du den schon mal im Podcast besprochen eigentlich?
Nee, habe ich nicht.
Kann man ja drüber sprechen, wenn du möchtest. Demnächst. Und an der Stelle bleibt nichts anderes zu sagen, außer wir verabscheuen uns, ne? Und
bitte!
Und bedanken uns hier bei allen, oder nicht?
Ja, wie immer, natürlich. Überlasse ich dir das.
Was? Nein, die letzten Worte sind natürlich deine.
Achso, ich dachte, du sagst noch tschüss.
Ja, tschüss.
Ja, tschüss.
Tschüss, vielen Dank, habe ich ja gesagt. Wir bedanken uns und verabschieden uns jetzt.
Ja, danke. Aber du.
Und
ja,
tschüss.
Gerne. Wiederhören. Tschüss, bis nächste Woche. Diese Woche war ja sehr Home-Entertainment-lastig. Nächste Woche werden wir wahrscheinlich auch wieder ein paar schöne aktuelle Kinofilme mitbringen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber ich bin mir natürlich auch sicher, dass wir wieder einen fantastischen Patreon-Pick mitbringen können. Und wenn wir noch den einen oder anderen Patreon dazu kriegen, dann werden natürlich die Picks immer geiler. Der Content wird geiler. Aber jeder, der uns unterstützen will, kann das auf verschiedenste Art und Weise machen. Ein Like da lassen, ein Comment, einen Kommentar dalassen, ein Abo dalassen, ein Patreon-Abo abschließen, uns Geld überweisen auf kontakt@filmfressen.de oder einfach jede Woche bei unserem Podcast Cinephil einzuschalten oder auch mittwochs teilweise oder zumindest sonntags unsere Sonntags-Reviews sich reinziehen und spreaden und so die Filmfressen-Familie unterstützen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns das auch für die nächsten Wochen und Jahre vornehmen. Zuletzt hoffe ich natürlich, wie immer, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis in die nächste Woche.